wie die Welt mit Gott versöhnt wird. Wie die Welt mit Gott versöhnt wird. Denn heute ist in der Tat der Versöhnungstag. Und wenn wir uns so einige Dinge anschauen, wie es zum Beispiel auf dem Internet beschrieben steht, dann finden wir sehr merkwürdige Aussagen. Ich habe hier einen Artikel der BR24 vom 24.01.2022. Und er schreibt Folgendes. Versöhnungstag, höchster jüdischer Festtag. Zwischen Mitte September und Anfang Oktober liegt der höchste Feiertag der Juden, Yom Kippur, hebräisch der Tag der Versöhnung oder auch der Tag der Sühne. Es ist verboten, zu essen und zu trinken, sich zu waschen, sich mit wohlriechenden Ölen zu salben, Geschlechtsverkehr zu haben, lederne Schuhe anzuziehen. Am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, geht es um Buße, Reue, Vergebung. An diesem Tag versöhnt sich der Mensch mit Gott und mit Mensch. Es ist ein ernst, aber kein trauriger Tag, deshalb pflegen sie die Juden auch in Weiß, der Farbe der Reinheit, zu kleiden. Bin ich also irgendwie da nicht konform gegangen heute. Jetzt wird es noch interessanter. An Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, wir nennen das ja das Posaunenfest, schreibt Gott die Namen der Menschheit in drei Büchern. Im ersten stehen die Frommen, im zweiten die Bösen und dann gibt es noch ein drittes Buch für den Durchschnittsmenschen, der nicht eindeutig nur gut oder nur böse ist. Der Durchschnittsmensch hat nur ein paar Tage Zeit, sein Leben in Ordnung zu bringen und diejenigen, die er im letzten Jahr gekränkt hat, machen wir Notizen hier nicht mit. Ich muss ja dann um Verzeihung bitten. Am Vorabend von Yom Kippur sollen alle Streitigkeiten beseitigt sein, denn dann wird Gott dem Menschen die Sünden des letzten Jahres vergeben und seinen Namen ins Buch der Frommen eintragen und schenkt ihm damit ein gutes Jahr. Yom Kippur umfasst einen ganzen Tag, das bedeutet etwa 24 Stunden, Beten und Fasten, wobei sich Fasten auf Essen und Trinken bezieht. Wir müssen das irgendwo falsch zählen. Ich meine, ein Tag normalerweise dauert 24 Stunden. Den Großteil des Tages verbringen gläubige Juden betend in der Synagoge. Aber die durften sich nicht waschen zuvor. Ja. Der Gottesdienst dauert in allen jüdischen Gemeinden den ganzen Tag hindurch. In Israel unterbrechen Radio und Fernsehen für 26 Stunden ihre Programme. Und die Straßen sind wieder gefegt. Arrogant waren wir, boshaft, charakterlos, Diebstahl haben wir begangen. Für alle erdenklichen Sünden bitten die Juden um Vergebung, egal ob sie persönlich die jeweilige Sünde begangen haben oder nicht. Mehrmals am Tag wird in der Synagoge eine Liste aller erdenklichen Sünden aufgezählt. Das Sündenbekenntnis wird kollektiv abgelegt. Allerdings, ohne Reue und sind Sündenbekenntnis und Fasten sowohl nach christlicher als auch nach jüdischer Auffassung nutzlos. Der Tora zufolge war Yom Kippur der einzige Tag, an dem es dem Hohepriester gestattet war, das Allerheiligste des Tempels zu betreten. Er sollte stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden empfangen. Ein Widder bekam als Sündenbock symbolisch die Sünden des ganzen Volkes auferlegt und wurde in die Wildnis geschickt. Bei manchen orthodoxen Juden gibt es auch heute einen ähnlichen Brauch. Am Tag vor Yom Kippur wird ein lebendes Huhn dreimal um den Kopf geschwungen. Es soll so alle menschliche Schuld des vergangenen Jahres übernehmen. Ich habe aus gutem Grunde dies vorgelesen, um zu zeigen, wie absolut menschlich, in Anführungszeichen, Traditionen hineingewoben worden sind in den Versöhnungstag, mit der Bibel absolut nichts zu tun haben. Absolut nichts zu tun haben. Deswegen schreibt die Bibel vielfach auch von dem Laubhüttenfest der Juden, zum Beispiel, weil die Juden sehr viele Dinge da hineingemeißelt haben, die in der Bibel gar nicht stehen. Das meiste von dem, was ich vorgelesen habe, entspricht dem nicht, was die Bibel lehrt. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was die Bibel lehrt, wenn es um den Versöhnungstag geht. Schauen wir uns zunächst einmal 3. Mose 23 an. 3. Mose 23 und angefangen in Vers 26. Ich lese heute auch wieder von meiner Reisebibel, der neuen Lutherbibel 2009. Und da heißt es wie folgt. Und in meiner Bibel wird das auch übertitelt mit der Aussage der Versöhnungstag. Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sagte, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr eure Seelen demütigen, dem Herrn ein Feueropfer darzubringen. Und sollt an diesem Tage keine Arbeit tun. Denn es ist der Versöhnungstag, damit vor dem Herrn, eurem Gott, Sühnung für euch vollzogen werde. Denn wer seine Seele an diesem Tage nicht demütigt, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den wird ich aus seinem Volke ausrotten. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen sein. Es ist euer Sabbat, der Ruhe, damit ihr eure Seelen demütigt. Am 9. Tage des Monats am Abend sollt ihr diesen Sabbat halten, von Abend an bis wieder zum Abend. Nun, wo das Wort demütig hier gebraucht wird, ist das allgemeine Verständnis das, dass es hier um Fasten geht. Man demütigt sich vor Gott, indem man fastet. Wo es hier heißt in Vers 28, damit vor dem Herrn, eurem Gott, Sühnung für euch vollzogen werde, kann es auch und sollte es auch besser übersetzt werden, damit für euch Versöhnung erbracht werden kann. Die Idee der Sühnung hat mit der Idee der Versöhnung zu tun. Im Hebräischen wird auch vielfach hier klar und deutlich von Versöhnung gesprochen. Nun, es ist wichtig, den Versöhnungstag in seinem zeitlichen Rahmen zu betrachten. Denn wir kennen ja die jährlichen heiligen Festtage. Passa, Tage der ungesäuerten Brote und Pfingsten richten sich vornehmlich an die Erstlinge, die in diesem Leben berufen sind. Das sind hoffentlich Sie und ich. Dann kommt das Posaunenfest. Nun, das Posaunenfest beschreibt schreckliche Ereignisse, die in der Welt vor der Wiederkunft Christi stattfinden werden und gipfelt in Christi Rückkehr und unserer Verwandlung zur Unsterblichkeit als Gottwesen in der Familie Gottes. Bevor nun Christus unsere Herrschaft Erden errichten kann, muss noch ein weiteres Ereignis stattfinden. Und wir gedenken heute auch an dieses Ereignis. Und das ist die Versöhnung aller Menschen mit Gott. Aller Menschen. Und das bedeutet auch die Beseitigung der Herrschaft Satans über diese Erde. Nun ist ein ernstes, ein einschneidendes Thema. Und deshalb sollen wir in diesem Tage uns demütigen oder fasten. Schauen wir uns einmal kurz Psalm 35 an, wo hier vom Fasten in einer ganz bestimmten Situation gesprochen wird. Psalm 35 und Vers 13. Hier fastet David aus einem ganz spezifischen Grunde. Ich aber zog einen Sack an, wenn sie, seine Feinde, krank waren, kasteite mich mit Fasten und betete stets von Herzen und verhielt mich, als wäre es mein Freund und Bruder. Und ich ging traurig einher, wie einer, der um seine Mutter trauert. Eine Einstellung des Fastens für andere. Nun, es geht auch um die Tatsache beim Versöhnungstag, dass wir uns an unsere eigenen Sünden erinnern, an unser Leben, wie wir es gelebt haben, bevor wir, sagen wir mal, bekehrt wurden, bevor wir zur Wahrheit kamen, weil wir Satan gefolgt sind, die ganze Zeit hindurch. Und das Leid, das wir dadurch über uns und andere erbracht haben. Und hier gibt es auch eine interessante Stelle in Daniel Kapitel 9, wo Daniel ein, ich möchte sagen, kollektives Gebet spricht, ein Gebet im Hinblick auf die kollektive Schuld seines Volkes. Und schauen wir uns einmal an, wie er das hier beschreibt. Daniel 9, angefangen Vers 3. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott im Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten, in Sack und Asche. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten, nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Lande predigten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns schämen, wie es denn jetzt denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel geht, denen, die nah und denen, die fern sind, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, wegen ihrer Schuld, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorlegte, sondern das ganze Israel übertrat ein Gesetz und sie wichen ab, indem sie seiner Stimme nicht gehorchten. Und so weiter. Man sieht hier die kollektive Schuld, die David hier Gott vorträgt. Er schließt sich selbst mit ein. Aber es ging nicht nur um seine Schuld, natürlich nicht. Es ging um die Schuld, man könnte sagen, der Welt. In diesem Falle der Nation von Israel. Als wir getauft wurden, da verstanden wir, dass der Opfertod Jesu Christi notwendig, aber eben auch das höchste Opfer und daher ausreichend war, um unsere Sünden Vergebung zu bewirken und uns mit Gott dem Vater zu versöhnen. Denn durch unsere Sünde hatten wir uns, das ist wichtig zu verstehen, von dem Vater abgeschnitten. Die Menschheit ist durch die Sünde, die von Adam und Eva begangen wurde und die natürlich andere fortgesetzt haben, vom Vater abgeschnitten worden. Diese Versöhnung zwischen Vater und Sohn oder Kind wurde allein durch den Tod Jesu Christi für uns ermöglicht. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater. Denken wir an Hebräer Kapitel 12, wo von unserer Erziehung die Rede ist. Hebräer Kapitel 12 und lesen wir angefangen Vers 1. Darum lasst uns auch, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete, sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt, mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Wer ist hier der Herr? Der Vater. Und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die allen anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben. Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, diese aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit erlangen. Wir werden immer wieder sehen heute, wie oft dies gesagt wird, wir sollen Anteil an der Herrlichkeit Gottes erlangen. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel auch durch diese Erziehung gehen müssen. Es geht um die Herrlichkeit, es geht um die Heiligung, die wir erlangen sollen. Und das wird für uns bereits schon durch das Passa symbolisiert, nicht durch den Versöhnungstag, durch das Passa. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 5 an. Römer Kapitel 5. Angefangen in Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade haben, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung. Oder man kann auch übersetzen, bewährter Charakter. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren oder Sünder waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das waren sie und ich. Gottlose. Nun stirbt jemand oder kaum jemand für einen Gerechten, für einen Guten vielleicht dürfte er zu sterben wagen, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Jetzt Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod Jesu Christi. Und wir gedenken daran zur Zeit des Passa. Und dann natürlich auch der Tage der ungesäuerten Brote und Pfingsten. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und angefangen in Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst eurer natürlichen Abstammung nach zu den Nationen gehörtet und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind nach der Beschneidung, die am Körper mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Das kann für die meisten von uns heute gelten, die wir nun keine Israeliten im Fleische nach sind. Wir waren zu jener Zeit ohne Christus, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und den Bündnissen der Verheißung fremd. Ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Das waren wir. Das waren sie, das waren ich. Ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, also aus den Nationen, die Heiden sind, und den Nationen, die zu den Israeliten gehörten. Aus beiden eins. Und er hat den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib das Gesetz der Gebote und Satzungen, es geht hier um fleischliche Satzungen, Rituale, das hat er beseitigt, um die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, nachdem er an ihm oder durch ihn die Feindschaft getötet hat. Wir alle, egal aus welcher Nation wir stammen, aus welcher Rasse wir stammen, wir sind alle versöhnt worden in einem Leibe. Gott dem Vater, durch Jesus Christus. Es heißt hier in Vers 17, und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das sind wir heute. Gott soll in uns wohnen heute. Gottes Geist muss in uns wohnen heute. Wir sollen ein heiliger Tempel für Gott sein. Aber es geschah durch den Tod seines Sohnes, dass wir alle, egal aus welcher Nation, aus welcher Rasse wir stammen, versöhnt wurden mit Gott dem Vater. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, angefangen Vers 21. Auch ihr, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und sträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch in der Gänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi, für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Mit anderen Worten, er ist willens, für die Gemeinde zu leiden, wenn das notwendig ist. Deren Diener ich geworden bin, Vers 25, nach dem göttlichen Auftrag, der mir gegeben wurde, für euch, nämlich das Wort Gottes in der ganzen Fülle. Es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen worden ist. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart. Schauen Sie, seinen Heiligen. Nicht der Welt. Die Welt versteht heute so gut wie nichts von den Geheimnissen Gottes. Aber seinen Heiligen wurde es offenbart. Vers 27, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses und der Nationen ist, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wiederum. Den verkündigen wir und ermahnen oder warnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen, wofür auch ich arbeite und kämpfe, nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Es geht hier auch um eine Verantwortung, die für die Kirche hier dargelegt wird, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Wo er sagt, wir wollen das allen Menschen zuteil werden lassen. Wir wollen allen Menschen dies verkünden. Wiederum, es ging um die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber die Versöhnung mit Gott dem Vater durch Jesus Christus war zunächst einmal absolut notwendig. Schauen wir jetzt auch 1. Johannes Kapitel 4 an. 1. Johannes Kapitel 4. Und angefangen in Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott, das heißt hier geboren, das sollte heißen gezeugt. Der ist hier von Gott gezeugt und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott, Gott der Vater, seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Keiner von uns hat es wirklich getan. Wir mögen uns vielleicht dieser Illusion hingeben und sagen, oh, wir haben immer schon Gott geliebt. Wir haben immer schon Gott gekannt. Wir haben immer schon Gottes Gesetz gehalten. Bevor sie von Gott in seine Wahrheit berufen worden sind, haben sie es keineswegs getan. Das heißt hier, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer oder zur Versöhnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen unsere Geschwister, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wie sieht es mit Römer Kapitel 3 aus? Schauen wir uns die Stelle auch nochmal an. Römer Kapitel 3 und angefangen Vers 21. Römer Kapitel 3 und Vers 21. Nun ist aber ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bestätigt durch das Gesetz und die Propheten, die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi. Schauen Sie, den Glauben Jesu Christi, nicht den Glauben an Jesus Christus, das ist auch notwendig, aber es geht hier um den Glauben Jesu Christi, den Glauben, den Jesus Christus hat, der in uns sein muss. Durch den Glauben Jesu Christi zu allen und für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt, ermangeln der Herrlichkeit Gottes, die wir alle haben sollten oder erhalten sollten. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als Sühnopfer. Denken wir daran, der Versöhnungstag, auch ein Tag der Sühne, des Sühnopfers Christus, das Sühnopfer, den Gott dargestellt hat als Sühnopfer durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den vorher geschehenen Sünden unter der Geduld Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den gerechtfertigt oder rechtfertigt, der den Glauben Jesu hat. Schauen Sie nicht an Jesus. Wer den Glauben Jesu hat, der wird gerechtfertigt. Denn das ist notwendig. Dieser Glaube Jesu in uns sagt uns, wie wir das zum Beispiel auch Gott lieben, wie wir den Nächsten lieben, wie wir das Gesetz halten, wie wir Sündenvergebung erlangen können. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Denn wir benötigen die kontinuierliche Versöhnung mit Gott. Wir sind versöhnt worden mit Gott durch Jesus Christus, als er starb. In anderen Worten, das wird symbolisiert für uns durch das Passa. Aber damit hört es ja nicht auf. Wir brauchen die kontinuierliche Versöhnung mit Gott, da wir auch wieder nach der Taufe sündigen werden. Die Frage wurde gestellt, ja, was kann ich tun, um solange wie möglich ohne Sünde zu bleiben. Nun, wir sollen alle uns bemühen, ohne Sünde zu bleiben. Wir müssen aber der Realität ins Auge blicken, dass wir wieder sündigen werden. Auch nach der Taufe, nach dem Passa. 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Und was geschieht dann? Was geschieht, wenn wir uns ertappen, dass wir wieder gefehlt haben, dass wir gesündigt haben? Ist dann alle Hoffnung verloren? Einmal mit Gott versöhnen und dann dieser Versöhnung nicht mehr teilhaftig geworden und dann ist alles vorbei. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, ja, dann lügen wir. Und wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde gegenwärtig, jetzt, heute, wir sagen, wir haben jetzt keine Sünde, sind sündlos, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Schauen Sie, Christus muss das tun, aber wir müssen es ihm zugestehen. Wir müssen zugestehen, dass er es für uns und mit uns durch uns tut. Wir müssen willige Teilhaber an dieser Prozedur sein. Vers 10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt Vergangenheit, dann machen wir ihn zum Lügner. Natürlich machen wir ihn zum Lügner. Denn Christus ist ja für unsere Sünden gestorben. Und das heißt, und sein Wort ist nicht in uns. Wer das behauptet, hat keine Ahnung von dem, was Christus getan hat, was Versöhnung bedeutet. Wir müssen uns nach wie vor darüber im Klaren sein, dass wir hin und wieder weiter sündigen werden. Ich habe einen interessanten Artikel kürzlich gelesen über Elvis Presley. Und der wird auch sehr missverstanden in vielerlei Hinsicht. Man hat eine Bibel von ihm gefunden und da gab es eine handgeschriebene Notiz von ihm. Und diese Notiz hieß wie folgt: Einen Menschen wegen seiner größten Schwäche oder schwächsten Tat zu richten, ist wie des Ozeans Stärke aufgrund einer Welle zu richten. Fand ich sehr interessant. Schauen wir uns einmal Prediger Kapitel 7 an. Prediger Kapitel 7 und Vers 20. Prediger Kapitel 7 und Vers 20. Das ist das, was Salomon sagt. Der weiseste Mensch auf Erden, natürlich Christus war weiser als er, das verstehen wir. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er Gutes tut und nicht sündigt. In anderen Worten, dass er nur Gutes tut und nicht sündigt, ist, was er damit meint. Und er sagt das gleiche im 1. Könige, Kapitel 8. 1. Könige, Kapitel 8 und in Vers 46. Das ist das Gebet, das Salomo an Gott gerichtet hat, als er den Tempel eingeweiht hat. Und er sagte folgendes: Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, dann fährt er fort und du zürnst ihn und so weiter und so fort, dann sollten sie gewisse Dinge tun. Aber das ist das, worauf es mir jetzt ankommt. Wir brauchen nach wie vor Gottes kontinuierliche Vergebung. Und dadurch müssen wir kontinuierlich seine Versöhnung mit uns erhalten. Psalm 79. Psalm 79 und Vers 9. Im Psalm Asaphs, wie es heißt: Hilf uns, Gott, unser Helfer, wegen der Ehre deines Namens. Rette uns und vergib uns unsere Sünden wegen deines Namens. Wo es heißt, vergib uns unsere Sünden, heißt es im Hebräischen wörtlich, gib uns Versöhnung wegen deines Namens. Damit geht natürlich Vergebung der Sünde einher. Sprüche, Kapitel 16. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 6. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt. Oder wie es auch übersetzt werden kann und sollte, wird Versöhnung zuteil. Und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Es geht nicht darum, dass man fleißig weiter sündigen kann und dann denkt man, ja, dann kann ich halt Vergebung erlangen. Nein, man soll natürlich auch die Sünde bekennen und lassen, sich davon abwenden. Aber es geht darum, dass wir Versöhnung kontinuierlich ebenfalls brauchen. Und ich sagte eben, dass der Versöhnungstag auch mit der Verbannung Satans zu tun hat. Doch diese Verbannung Satans aus unserem Leben, oder besser, unser Sieg über Satan, sollte bereits jetzt in diesem Leben erfolgen, in unserem christlichen Leben. In anderen Worten, wir müssen nicht unbedingt auf die Zeit warten, wenn Gott zurückkommt, um Satan zu verbannen, wenn Christus zurückkommt. Diese Verbannung aus unserem Leben sollte bereits heute schon in unserem Leben stattgefunden haben, stattfinden. Denn denken wir an den Versöhnungstag. Deswegen sagte ich zu Anfang, es geht auch um die zeitliche Position. Wenn Christus zurückkommt, dann werden wir verherrlicht. Dann kann ja Satan keinerlei Gewalt mehr über uns haben. Dann sind wir ja Gottwesen. Der Versöhnungstag folgt ja erst einmal dem Posaunenfest. Mit anderen Worten, der Versöhnungstag richtet sich zunächst einmal nicht an uns als Gottwesen. Die Verbannung Satans ist insoweit nicht notwendig. Dann sind wir ohnehin nicht mehr den Einflüsterungen Satans unterworfen. Es geht, wie wir noch sehen werden, natürlich um die Welt. Es geht um die Welt. Aber ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass Satan nur das tun kann, auch in diesem Leben, was Gott zulässt. Wiederum eine bekannte Aussage, vielleicht bekannt, einige von Ihnen kennen sie, aus dem Faust. Da ist der Mephisto, der Folgendes sagt: Er bezeichnet sich als ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Nun, was ist damit zu verstehen? Gott lässt zu, dass Satan wirkt. Aber Gott hat ein Ziel, einen Zweck. Denken wir an den Tod Jesu Christi. Der war notwendig. Ob Satan dieses Ziel verstanden hat, ist zweifelhaft, aber er wollte alles tun und daran setzen, um Christus umzubringen. Und er hat es letzten Endes ja auch geschafft, dadurch, dass er Judas besessen hat. Aber es war alles in Gottes Plan. Christus musste sterben. Denken wir an den Pfahl, den Paulus hatte. Diesen Pfahl im Fleisch, wo er sagt, das ist ein Pfahl, den mir Satan gibt. Was immer das jetzt war, ob es eine Krankheit war, wir wissen es nicht genau. Aber er verstand, dass Gott es natürlich zuließ, weil er dadurch einen potenziellen Hochmut bekämpfen, ausmerzen sollte, aufgrund der Visionen, die er hatte. So gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass ja, Satan tut, was er tut, weil er es so tun will, er will das Böse schaffen. Aber Gott ist es, der zulässt, was er tut, wenn es um uns geht, um uns zu läutern. Um für uns da zu sein. Und so sollten wir heute verstehen, dass wir bereits diesen Sieg über Satan in gewisser Weise errungen haben. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 2 an. Hebräer Kapitel 2, angefangen Vers 10. Denn es gebührte sich für ihn, für den das Weltall ist und durch den das Weltall ist, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat oder führen wird oder dabei ist zu führen, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollkommen machte oder vollendete. Denn sie alle kommen von einem, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen und sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden und dir mitten in der Gemeinde Lob singen. Und wieder, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und auch siehe, da ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel, und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Schauen Sie, das sind wir. Wir brauchen diese Todesfurcht nicht mehr zu haben, weil wir wissen, dass ein ewiges Leben auf uns wartet. Die meisten Menschen heute wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Und so leben sie in ständiger Furcht vor dem Tod. Aber Christus kam, um uns vor dieser Furcht zu erlösen. Und zu sagen, der Teufel hat keine Macht über euch, wenn ihr es nicht zulasst. Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 und Vers 31. Da sagt er, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt und nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das stand bereits schon fest, diesem Zeitpunkt. Und für uns sollte das bereits schon Realität sein. Römer Kapitel 16, Vers 20, da sagt Gott natürlich noch Folgendes. Römer 16, Vers 20, manchmal sind wir nach wie vor in den Fängen Satans und müssen aus diesen Fängen heraus. Und da sagt er hier, der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Ein Versprechen. Ein Versprechen. Offenbarung 12 wird uns gesagt, wie das geschieht. Und was unser Anteil ist an dieser Prozedur, sagen wir einmal. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht verklagte vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden, Satan den Teufel. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Schauen Sie, wir brauchen natürlich die Vergebung von Gott dem Vater und Jesus Christus. Und das ist möglich geworden durch den Tod Jesu Christi. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das haben wir nicht verleugnet und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, wenn es dazu kommen sollte. Aber der Punkt ist der. Sie haben Satan überwunden. Das müssen wir alle tun. Das müssen wir alle tun. Und wir können es. Nicht aufgrund unserer eigenen Kraft. Natürlich nicht. Aber schauen wir uns Römer Kapitel 16 an. Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Eine bekannte Stelle. Ich will hier kurz nur zwei oder drei Punkte herausschälen. Angefangen in Vers 10. Epheser Kapitel 6 und Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge und Anläufe des Teufels bestehen könnt. Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürstenmächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Es ist keine Frage, dass wir es können. Es ist ein Versprechen, dass wir es können. Mit Gottes Hilfe. Wir müssen uns natürlich Gott untertan machen und auf seine Hilfe bauen. Jetzt frage ich mich, ob ich die Zeit habe, das zu tun, was ich vorhab. Ich denke, ich habe die Zeit. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Gedicht verfasst. Ich glaube, ich habe es einmal auch vorgetragen in einer Predigt. Wenn ja, dann kennen Sie es schon. Dann können Sie jetzt ein wenig 5 Minuten ausruhen. Wenn nicht, dann hören Sie zu. Vielleicht wollen Sie auch nochmal zuhören. Das Gedicht heißt Unser Krieg mit Satan. Und das geht so wie folgt. Er ist der Beherrscher und Gott dieser Welt. Er ist es, der die Völker der Erde verführt, der sich als ein Engel des Lichtes verstellt und den das unsagbarste Elend nicht rührt. Ihm folgte der Mensch einst aus eigener Wahl, als er voller Absicht den Schöpfer entehrt, als er sich erschuf eine Welt voller Qual, denn die wahre Erkenntnis blieb ihm nun verwehrt, die der Cherub bewachte mit dem flammenden Schwert. Er ist unser Vater. Wir folgten ihm blind. Wir glaubten der Lüge, wir lebten danach. Heute schnaubt er voll Wut, weil wir Flüchtlinge sind. Einst von ihm geblendet, wurden endlich wir wach. Wir wurden versetzt in das Reich voller Licht, die wir früher gewandelt in Dunkel und Nacht. Wir spüren noch immer, wie er leist zu uns spricht durch Versuchung zur Sünde, die er sendet mit Macht. Wir kämpfen heute nicht gegen Fleisch, gegen Blut. Wir streiten mit Satan, dem Fürsten der Welt, der umherschleicht als Löwe mit grimmiger Wut, der mit hungrigem, knurrendem Magen nicht ruht, bis in kräftigen Klauen seine Beute erhält. Drum lasst uns ergreifen die Rüstung des Herrn, uns gürten mit Wahrheit und anziehen sogleich die Stiefel des Friedens, mit denen wir gern Christi Botschaft verkünden von dem kommenden Reich. Habt den Panzer des Worts, das Gerechtigkeit bringt. Nehmt den Helm eures Heils, der beschützt den Verstand. Und ergreifet das geistliche Schwert, das bezwingt alle Täuschungen Satans, der uns einst an sich band. Und vergesst nicht den Schild, den der Glaube gewährt, so dass ausgelöscht wird jeder feurige Pfeil. Ja, es ist diese Rüstung, mit der Gott man verehrt, die der Schöpfer uns gab als Begleiter zum Heil. Es geht darum, den Sieg zu erzwingen und zu erringen. Und so lesen wir eine weitere Stelle, ein weiteres Versprechen in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Es waren 70 Jünger, die Christus auf, ausgesandt hatte, um gewisse Dinge zu tun. Und sie sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sagte aber zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Denn wenn unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dann werden wir das ewige Leben erlangen, wenn Christus zurückkommt. Nun, wir müssen gegen Satan ankämpfen, darum geht es nicht. Aber wir wissen, der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Wir wissen, in unserem Leben sollte Satan bereits verbannt sein. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15 und Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber um jetzt auf den heutigen Versöhnungstag erneut zu sprechen zu kommen. Christus starb nicht nur für uns. Er starb nicht nur für uns, um uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen, sondern er starb potenziell gesehen für alle Menschen. Potenziell für alle Menschen. Und das wird immer und immer wieder deutlich gemacht. Hebräer Kapitel 2 und Vers 17. Hebräer 2 und Vers 17. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Nicht nur meine Sünden, nicht nur ihre Sünden, des gesamten Volkes. Darum ging es letztendlich. Und so wird es deutlich, ganz deutlich in 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. 'Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, ein Auftrag. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Eine Botschaft nicht nur an die Kirche, eine Botschaft an die Welt. Nun, wir stehen, die meisten heute werden auf diese Botschaft nicht reagieren. Jetzt noch nicht, aber in der Zukunft schon. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Vers 19. Kolosser 1 und Vers 19. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles, alles versöhnt würde zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch ihn sei es, was auf Erden oder was im Himmel ist. Nein. Das bedeutet nicht, dass jetzt Heilige, die gestorben sind, irgendwo im Himmel leben. Es bedeutet allerdings, und es bedeutet auch nicht, dass Christus gestorben ist, um mit Dämonen Versöhnung herbeiführen zu können. Damit hatte sein Tod nichts zu tun. Was im Himmel ist, bezieht sich auf zum Beispiel die Namen, die eingeschrieben sind, wie wir eben gelesen haben. Es bezieht sich auch auf die Geister der vollendeten Gerechten, wie Hebräer Kapitel 12 uns das sagt. Das können Sie sich nachher anschauen. Hebräer 12, Vers 23. Der Geist des Menschen kehrt zu Gott zurück, wenn der Mensch stirbt. Und wenn der Mensch den Heiligen Geist hatte, kehren beide vereint zu Gott zurück und werden dort aufbewahrt. Die Geister der vollendeten Gerechten, die haben jetzt kein Bewusstsein. Aber wenn Christus zurückkommt, dann wird er diesen Geist im Menschen, verbunden mit dem Heiligen Geist, zusammen benutzen, um den Menschen dann aufzuerwecken, der in Christus gestorben ist, oder zu verwandeln, wenn er in Christus noch lebt. In 1. Johannes Kapitel 2, 1. Johannes Kapitel 2, aber der Punkt in der Stelle war eben der, potenziell hat Christus gelitten und ist gestorben um alles, jeden einzelnen Menschen, potenziell gesehen, mit Gott dem Vater zu versöhnen. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 2. Und er ist das Sühnopfer oder auch die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht alleine aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn die Menschen zur Reue kommen, wird ihnen genau das Gleiche geschenkt werden, wie es uns heute geschenkt wird. Doch diese Versöhnung folgt der Strafe und der Reue, der Nation. Reue muss zunächst einmal gegeben sein. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 11 an. Eine Stelle, die heute vielleicht sogar noch sehr viel deutlicher zeigt, in welchem Wahnsinn wir uns befinden. Dem Wahnsinn, der von den Mächtigen dieser Welt produziert wird, egal in welchem Land. Offenbarung 11 und Vers 18. Und die Völker sind alle zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderben. Diejenigen, die das tun, und so viele heute sind dafür verantwortlich, müssen nicht meinen, dass sie ungeschoren davonkommen werden, wenn Christus zurückkommt. Die werden Rechenschaft ablegen müssen für ihre üblen Taten. Und wer heute in die Politik einsteigen will, der ist in meinen Augen ein absoluter Narr und jemand, der von der Wahrheit nichts versteht. Absolut nichts versteht. Doch diese Versöhnung mit der ganzen Welt wird mit der Verbannung Satans, dem Gott und dem Herrscher dieser Welt, einhergehen müssen. Und so lesen wir diesen Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein, versiegelte den Abgrund über ihn, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis dass die 1000 Jahre vollendet sind. Und danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Aber er wird zunächst einmal für eine Zeit von 1000 Jahren während des Millenniums verbannt sein. Die Verbannung Satans hier, symbolisiert durch den Engel, der ihn in den Abgrund wirft, wird kommen. Es gibt eine alttestamentliche Zeremonie, die dies näher in symbolischer Form beschreibt. Und diese Zeremonie finden wir in 3. Mose Kapitel 16. In 3. Mose Kapitel 16. Und in meiner Bibel steht hier als Überschrift der große Versöhnungstag. Es geht hier um den Versöhnungstag. Und während dieser Zeremonie, da wurde ein Bock, der hatte den Namen für den Herrn, der wurde geschlachtet. Und es wurde aber auch ein weiterer Bock mit dem Namen für Azazel lebendig in die Wüste geschickt. Aber erst nachdem Aaron, jetzt symbolisch für den wiedergekehrten Jesus Christus, nachdem der Aaron auf das Haupt dieses Azazels die Sünden gelegt hatte, für die er verantwortlich war. Viele verstehen das nicht. Viele meinen, dieser Azazel-Bock, das sei Christus. Keineswegs. Der Bock, der für den Herrn geschlachtet wurde, das war Christus. Der Azazel-Bock war eine symbolische Darstellung für Satan, den Teufel. Satan ist verantwortlich für den Teil unserer Sünden. Und was er an Verantwortung trägt, dafür ist Christus nicht gestorben. Das geht zurück auf Satan. Und deswegen hat der Aaron auf das Haupt dieses Azazels die Sünden gelegt, für die der Azazel verantwortlich war. Und dann wurde er in die Wüste geschickt, lebendig, wie hier Satan lebendig für 1000 Jahre in diesen Abgrund geworfen wird. Schauen wir uns einmal an in 3. Mose 16, wen dieses Ritual hauptsächlich betraf. 3. Mose 16 und Vers 17 zum Beispiel. 3. Mose 16, Vers 17. Kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um im Heiligtum Sühne zu schaffen, bis er herauskommt, so soll er für sich, sein Haus und die ganze Gemeinde Israel Sühne schaffen. Es ging um die ganze Gemeinde Israel, das ganze Volk. Es war eine kollektive Versöhnungssituation. Vers 29. Auch das soll euch eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremder, der unter euch wohnt. Denn an diesem Tage wird für euch Sühnung vollbracht. Damit ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden, werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum sollt es euch, oder soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen, das ist eine ewige Ordnung. Solche Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er an seines Vaters statt Priester sei. Wenn also der Aaron gestorben wäre, würde dann sein Nachfolger diese Situation durchführen. Und er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und so soll er für das Allerheiligste und für das Zelt der Begegnung Sühne schaffen, und für den Altar soll er Sühnung vollziehen, und für die Priester und für alles Volk der Gemeinde soll er Sühnung vollziehen. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, Vers 34, dass ihr für die Kinder Israel einmal im Jahr Sühne vollzieht wegen aller ihrer Sünden. Es war hier natürlich eine symbolische Darstellung für das, was kommen würde. Diese zeremonielle Sühne sollte natürlich nicht die Versöhnung von der wahren Sünde darstellen, für die es heute geht. Es war ein Vorläufer. Es war eine Situation, die sich auf den Opfertod Jesu Christi bezog und hindeutete. Und sie bewirkte damals für die Israeliten, dass sie nicht vom Kontakt mit Gott in physischer Hinsicht, besser gesagt Kontakt mit Jesus Christus, ausgeschlossen würden und aus der Gemeinde ausgeschlossen werden würden. Aber es war eine symbolische, ein Vorläufer für das, was Christus tun würde. Es war eine symbolische Darstellung für die eigentliche Versöhnung, die kommen würde, für die ganze Welt, wenn Christus zurückkommt und wenn Satan verbannt wird. Und wie wir auch heute noch buchstäblich gegen Satan ankämpfen müssen, so würden auch die Menschen im Millennium indirekt gegen Satan kämpfen müssen. Der ist zwar verbannt, aber die Begierden, die sie nach wie vor haben, zunächst einmal, die wurden ihnen ja von Satan eingetrichtert, die müssen sie nach wie vor überwinden. Wir sehen das, wenn zum Beispiel zu Anfang des Millenniums die Horden aus dem Osten kommen, um das Land, das gelobte Land einnehmen zu wollen. Das müssen sie nach wie vor tun. Wie wir heute auch nach wie vor gegen Satan kämpfen müssen. Aber für uns sollte Satan bereits verbannt sein. Für die Menschen wird es dann auch der Fall sein. Und gleichwohl müssen sie noch nach wie vor überwinden. Es wird ihnen einige Zeit dazu in Anspruch nehmen. Aber schauen Sie, nicht alle werden an dieser Versöhnung teilnehmen. Für nicht alle wird die Versöhnung eine Bedeutung haben. Denn wer die unvergebbare Sünde begeht, der kann keine Versöhnung mit Gott erwarten. Und das bedeutet, wenn man sich heute oder auch in der Zukunft weigert zu bereuen, wenn man der Auffassung ist, ich brauche keine Reue zu zeigen, ich bin ja sündenlos oder was geht es mich an, was Gott mir sagt, das interessiert mich nicht. Und man entwickelt diese hasserfüllte Haltung gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, dann würde es natürlich nicht mehr zu einer Versöhnung kommen können. In Jesaja Kapitel 22 wird dies deutlich gemacht. Es ist eine traurige Sache, die man aber ansprechen muss, eine Warnung. Jesaja 22 und Vers 14. Da heißt es, aber meinen Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart. Gewiss wird euch diese Schuld nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, sagt der Herr Zebaoth. Was heißt nicht vergeben werden? Kann es auch übersetzt heißen, gewiss wird euch für diese Schuld keine Versöhnung zuteil werden, bis ihr sterbt. Wir finden eine Situation vor, wo dies angesprochen wird, in 2. Mose, Kapitel 32. Wir kennen die Stelle, dort ging es darum, dass Israel das goldene Kalb gebaut hat. Gott war sehr erbost darüber, so war Mose. Und so lesen wir in 2. Mose 32, und in Vers 30. Am anderen Morgen sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne oder Versöhnung für eure Sünde erwirken kann. Und als Mose wieder zum Herrn kam, da sagte er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan, sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, so tilge mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Denken wir daran, wie Christus sagte, eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Er spricht hier natürlich von dem Buch des Lebens. Solange wie unser Name im Buch des Lebens verzeichnet ist, haben wir die Garantie des ewigen Lebens. Aber man kann aus diesem Buch des Lebens auch ausgemerzt werden. Und wenn das der Fall ist, dann hat man die unvergebbare Sünde begangen. Es geht hier nicht darum, dass Gott sagte, das Volk Israel hat damals die unvergebbare Sünde begangen. Was er sagt ist ganz allgemein, ich werde nur denjenigen aus meinem Buch ausmerzen, der die unvergebbare Sünde begeht. Und wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 20. Diese Situation wollen wir für uns mit Sicherheit nicht haben. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 15. Da heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Der würde die unvergebbare Sünde begangen haben und dann vernichtet werden. Er wird verbrannt werden. Das heißt nicht, dass er in ewiger Zeit dann in der Hölle schmoren wird. Nein, er wird verbrannt werden. Seine Existenz wird aufhören. Er wird aufhören zu existieren. Es wird so sein, als hätte es ihn nie gegeben. Doch für die überwiegende Mehrheit sagt uns Gott etwas anderes. Und er sagt es dies zunächst einmal stellvertretend Offenbarung Kapitel 3 und Vers 5 für einige in seiner Gemeinde, aber ganz allgemein gilt es für alle Menschen potenziell. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden. Weiße Kleider, eine Symbolik für Gerechtigkeit. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Und ich will seinen Namen vor dem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer überwindet, wer sich anstrengt, wer dabei ist, seine Sünde zu überwinden, und wenn er fehlt, bei Gott Vergebung nachsucht und findet, der wird nach wie vor im Buch des Lebens verzeichnet sein und das ewige Leben erlangen. Hesekiel Kapitel 16. Und damit natürlich auch zunächst einmal die Versöhnung. Die Versöhnung mit Gott dem Vater durch den Tod Jesu Christi. Hesekiel 16, die Verse 62 und 63. Hier sagt Gott, wiederum stellvertretend für Israel, aber ganz allgemein für alle Menschen, sondern ich will meinen Bund mit dir aufrichten, damit du erkennen sollst, dass ich der Herr bin, sodass du daran denkst und dich schämst und vor Schande deinen Mund nicht mehr öffnest, wenn ich dir alles vergeben werde, wenn ich dir für alles Versöhnung gewähren werde, wie das Hebräische sagt, was du getan hast, sagt der Herr. Die Versöhnung wird kommen für alle Menschen, wenn Satan verbannt wird, wenn die Menschheit erkannt hat, wie schrecklich eigentlich sie die ganzen Jahre hindurch gelebt haben. Da wir bereits heute die Versöhnung empfangen haben, zur Zeit des Passa wird es symbolisch dargestellt, denken wir daran aber auch, dass Christus für die ganze Welt gestorben ist. Sodass die Welt mit Reue und Glauben Versöhnung mit Gott erlangen kann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und das ist auch Teil der Evangeliumsbotschaft, die wir als Kirche Gottes heute verkünden müssen.